Lieben, wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, und zwar Lukas Kapitel 9. Es soll heute gehen ab Vers 49, aber ihr werdet noch merken, der Vers 49 und 50 ist unmittelbar verschachtelt mit den Versen vorher. Und deswegen lese ich noch einmal ab Lukas Kapitel 9, Vers 43. Lukas Kapitel 9, Vers 43. Es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes, als sich nun alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern: Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Sie aber verstanden das Wort nicht, und es war vor ihnen verborgen, so dass sie es nicht begriffen, und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich, und er sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb, und wir wehrten es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Ihr Lieben, hier, wenn wir uns mal ganz kurz diesen Abschnitt anschauen, auf den wir heute achten wollen, ist eine sehr starke Zäsur, ein sehr starker Einschnitt. Und zwar der ist in Vers 51. Von nun an wendet sich Jesus Richtung Jerusalem. Wenn man diesen Weg von Galiläa direkt gehen würde nach Jerusalem, dann sind das ein paar Tage, ist das nicht sehr lange. Aber Jesus macht Umwege. Er geht nicht direkt nach Jerusalem, wir werden das noch sehen im Einzelnen, sondern er geht Umwege, denken wir etwa, er geht über Jericho, da ist die Geschichte mit Zachäus, dem Zöllner, aber auch noch anderes, das werden wir noch sehen. Aber auf jeden Fall, jetzt geht es Richtung Jerusalem und darum, es geht jetzt Richtung Kreuz. Das ist das Neue. Das ist das Entscheidende. Wir können eigentlich so sagen, im ersten Teil vom Lukas-Evangelium, also bis Kapitel 9, ging es um eine Frage: Wer ist Jesus Christus? Worin sehen wir, wer ist er? Denken wir an die Ankündigung des Engels, denken wir an die Geburt des Sohnes Gottes, denken wir daran, was Lukas uns berichtet, als Jesus 12 Jahre alt war und Jesus dann die Botschaft bringt: Ich muss in dem sein, was meines Vaters, in dem Haus meines Vaters sein. Dann die Taufe: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, sagt der Vater vom Himmel auf über Jesus Christus. Und dann geht es so weiter. Und immer wieder, wenn Jesus predigt, wenn er Wunder tut, denken wir an die Auferweckung des Jünglings von Nain. Denken wir daran, wie er die Sünderin begnadigt in Lukas Kapitel 7. Aber immer wieder geht es um das eine: Wer ist Jesus Christus? Die Jünger stellen noch einmal die Frage: Wer ist der, dem die Meere, die Stürme untertan sind, als Jesus gerade auf dem See Genezareth einen Sturm gestillt hatte? Wer ist der? Das ist die Frage, die bisher im Vordergrund steht. Dann kommt der Höhepunkt. Der Höhepunkt, wer Jesus Christus ist, ist die Verklärung. Hatten wir gerade kurz darauf gehört. Und unmittelbar danach beginnt Jesus, ich sag mal, mit einer weiteren Lektion. Und zwar: Was heißt das für euch Jünger, dass ich Herr bin und dass ich jetzt, ab Vers 51, meinen Weg richte nach Jerusalem hin zum Kreuz? Jesus hatte das ja schon gesagt: Ich werde sterben. Unmittelbar nachdem Petrus das Bekenntnis abgelegt hatte, Jesus fragt die Jünger: wer sagen denn die Leute, dass ich bin? Und Petrus sagt dann: Herr, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Kennen wir alle, hier im Lukas-Evangelium steht es in Kapitel 9. Und gleich danach sagt der Herr: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen überliefert werden und er wird sterben. Und hier in dem Abschnitt, den wir eben gerade gelesen haben, sagt es Jesus noch einmal und sie verstanden es nicht. Oh ja, die Jünger haben noch sehr, sehr, sehr viel zu lernen. Sehr viel. Aber jetzt geht es darum, was heißt das, in der Nachfolge des Herrn zu stehen. Und ich habe diese Bibelarbeit deswegen überschrieben mit: In der Jüngerschule Jesu. Die Zeichen wahrer Größe: Demut und Selbstverleugnung. Demut und Selbstverleugnung. Und das sagt Jesus, ich sag mal, den Richtigen. Er sagte das den Jüngern und er sagt es uns. Und für beide ist diese Botschaft richtig. Welches begann, Vers 46, ich knüpfe noch einmal an das, was wir letztes Mal gehört hatten. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Das war das Thema, das verstanden sie. Dass Jesus leiden muss, dass er jetzt nach Jerusalem gehen muss, nö, das war jetzt nicht so in ihrem Horizont. Aber das war eine Frage, die sie verstehen. Das war ein Lieblingsgedanken, von dem sie beherrscht waren. Und was tut Jesus? Er nimmt ein Kind, stellt es neben sich und sagt: Wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wenn ihr werdet wie dieses Kind, dann habt ihr Zugang in das Reich Gottes. Micha hat uns schon letztes Mal wunderbar darauf hingewiesen, was das heißt. Selbstverleugnung. Selbstverleugnung heißt, selbst zu sich selbst Nein sagen. Nein zu sagen zu seiner Ichhaftigkeit. Nein zu sagen zu der Fragestellung, wer ist der Größte? Wer kommt am besten an? Und umgekehrt, ich will jetzt das Umgekehrte sagen, das Umgekehrte dieser Botschaft ist Demut. Und das lernst du von einem Kind. Im Grunde ist diese Botschaft der Kern des Evangeliums. Der Kern des Evangeliums der Wiedergeburt, das Herz auch unserer Heiligung. Das kreist alles um diesen Begriff, den wir so schwer haben zu kapieren. Demut. Der Kirchenvater Augustinus schrieb ein bedeutendes Werk, vielleicht das wohl einflussreichste Werk in der gesamten Kirchengeschichte. Dieses Werk heißt Der Gottesstaat oder auf Lateinisch De Civitate Dei. Und in diesem Werk schreibt er, dass von Anfang an, eigentlich von Kain und Abel an, es zwei Linien dass zwei Linien bestehen, die durch die gesamte Weltgeschichte hindurchgehen, und zwar bis zum Ende. Und die eine Linie ist die der Superbia, wie er sagt, des Hochmutes, des Stolzes, und auf der anderen Seite sind die, die den Kürzeren ziehen, die auch bereit sind, den Kürzeren zu ziehen. Das sind die Demütigen. Das ist die Interpretation, wie er sagt, wie diese Geschichte überhaupt zu verstehen ist, die gesamte Weltgeschichte. Es gibt ja verschiedene Interpretationen über, wie die Weltgeschichte zu verstehen ist. Marx hat uns belehrt, dass die Geschichte zu sehen ist als eine Geschichte der Klassenkämpfe und was es nicht alles sonst noch gibt. Ich denke, dass Augustinus hier sehr klar gesehen hat, worum es geht. Entweder wir gehören zum Teufel, zum Reich der Welt, oder wir gehören zum Gottesstaat, und dann ist die Botschaft, die uns kennzeichnet, die Tugend, der Charakterzug, der uns kennzeichnet, Demut. Und das hatte Jesus ja kurz vorher gesagt. Wenn wir noch einmal kurz zurückblicken, manches wiederhole ich, was Micha gesagt hat, aber ich glaube, wir können es gar nicht häufig genug hören, denn damit beginnt, hier ist gleich der Kern der Jüngerschaft uns wird der Finger gelegt auf den Kern der Jüngerschaft. Nochmal, lest nochmal Lukas 9, Vers 23. Also eben gerade das Bekenntnis von Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann spricht Jesus über seinen Weg, dass er jetzt ans Kreuz geht. Und dann sagt er Vers 23, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Er nehme sein Kreuz auf sich. Was heißt das? Das heißt zunächst einmal, dass ich mein gesamtes Vertrauen auf diesen Herrn setze und dass ich damit zu meiner Ichhaftigkeit Nein sage. Das ist Demut. Apostel Petrus schreibt einmal, 1. Petrus Kapitel 5, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Deswegen demütigt euch unter den Herrn. Und wie sieht das aus? Muss ich jetzt mit einem frommen Antlitz durch die Gegend laufen oder was heißt das eigentlich? Petrus sagt es gleich danach. Werft alle eure Sorgen auf den Herrn. Alles, was dich quält, alle deine, ich sag mal, Zwangsgedanken, die dich immer wieder bestimmen, die dich vielleicht auch terrorisieren, wirf's auf den Herrn, wirf's auf ihn. Gib's ab. Befiehl dem Herrn deine Wege. Das heißt eigentlich, dieses Wort im Hebräischen heißt eigentlich nicht Befehl, was heißt das auch? Wir können damit nicht so viel anfangen. Es heißt eigentlich, wälze es auf den Herrn ab. Das ist gemeint. Wälze auf den Herrn die Last deines Lebens ab. Das heißt dann auch, Nein zu sagen zu dir selbst. Nein zu sagen, auch der Herr zu sein über mein eigenes Leben. Das bedeutet auch Jüngerschaft. Jüngerschaft beginnt mit dem Bankrott, mit der Bankrotterklärung über unser Dasein. Selbstverleugnung. Selbstverleugnung, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, ist nicht Selbstzerstörung. Ja? Wir sagen nicht Nein zu unserem Sein als Geschöpf. Im Gegenteil, Gott hat uns ja geschaffen. Aber wir sagen Nein zu unserer Ich-Haftigkeit, nicht zu unserem Ich im eigentlichen Sinn. Zu unserem Egoismus, dass sich alles um mich drehen muss. Und ihr Lieben, wir selbst können uns nicht zur Demut bringen. Wir können es nicht. Das muss der Herr, das muss der Heilige Geist in uns wirken. Und ich glaube, dass er uns manchmal deswegen immer wieder an das Ende bringt, wo wir selbst kapieren, ich habe keine weiteren Möglichkeiten. Ich krieg's selbst nicht hin. Und das sind die heilsamsten Augenblicke. Rückblickend gesehen. Wenn man drinsteckt, denkt man das nicht. Aber rückblickend gesehen. Und diese Selbstverleugnung, die durch den Geist Gottes gewirkt ist, die heißt dann auch sehr konkret, ich sage Nein zu dieser Sünde. Ich sage Nein zu diesen meinen Lieblingsgedanken. Ich sage Nein zu dem, von dem ich sowieso weiß, dass der Herr das nicht will. Ganz konkret. Wir werden uns gleich nochmal Römer 6 anschauen. Oder lasst es uns gleich aufschlagen. Römer Kapitel 6. Das ist ja das Kapitel, in dem der Apostel uns zeigt, wie konkret Heiligung aussieht. Und dann sagt er in Vers 6, ich beginne mal ab Vers 6 zu lesen, es ist ein wunderbares Kapitel. Jochen hatte mal vor einiger Zeit darüber gepredigt, aber man kann es immer und immer wieder lesen. Römer Kapitel 6, ich fange mal an zu lesen. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, nämlich mit Christus am Kreuz auf Golgatha. Ja, da hängst eigentlich du, mitgekreuzigt. Christus ist nicht nur für uns gestorben, wir sind auch mit ihm gestorben. Unser alter Mensch, das heißt unser Mensch in Adam. Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Glaubst du das, dass du mit Christus am Kreuz gestorben bist? Wenn du das glaubst, wenn du in diesen Tod wenn dir dieser Tod klar ist, dieser Tod, den du mit Christus gegangen bist, ihr Lieben, dann hat das ganz konkrete Konsequenzen in unserem Leben. Ich lese mal weiter. Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Jetzt Vers 11, jetzt wird es wieder praktisch. Das andere bin ich jetzt nur mal ganz kurz. Wir wollen jetzt hier nicht auf Römer 6 lange, weil Römer 6 lange bleiben. Und jetzt sagt Paulus, Leute, das gilt für euch, also auch ihr. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Gerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Luther übersetzt in der alten Luther-Übersetzung als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Haben wir gut gelesen, was Paulus sagt? Paulus sagt, wenn du Christ bist, dann bist nicht du, dann ist nicht die Sünde in dir tot. Nö. Die Sünde ist quietschfidel immer noch in dir, solange du in diesem Leib bist. Aber du bist der Sünde gestorben. Halte dich dafür, dass du dort am Kreuz hängst. Und dann in einem neuen Leben, wie es der Apostel Paulus hier sagt, führe ein Leben zur Ehre Gottes, das nicht mehr von den Begierden und der Erfüllung der Begierden bestimmt ist. Sag Nein zu dir selbst. Empfang das Reich Gottes wie ein Kind. Wie ein Kind, das nicht in der Lage ist, irgendetwas selbst zu bringen oder zu schaffen oder zu wirken. Übrigens, das Kind, was Jesus hier neben sich stellte, das ist nicht so ein sauber angezogenes Kind, wie wir die uns immer vielleicht vorstellen. Ja? Das war wahrscheinlich eine ziemliche Rotznase, wie sie da im Orient rumliefen. Und so ein Kind stellt Jesus neben sich und sagt, guck mal, dreckig, kaputt, Nase läuft, nicht? Wenn das bis hierher kommt, dann wird es recycelt und so weiter und so weiter. Also das ist nicht besonders appetitlich alles. Aber so ein Kind, das ist ein Bild dafür, dass jemand gar nichts kann und nichts vorzubringen hat. Schlag noch mal eine Stelle auf. 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2. Johannes Kapitel 2 und zwar ab Vers 15. Da schreibt der Apostel Johannes, habt nicht lieb die Welt. Was ist Welt hier? Was meint Welt hier? Sollen wir nicht mehr, was weiß ich, unsere Eltern lieb haben oder unsere Frau oder unsere Kinder? Nein, Welt ist hier eigentlich das System, was gegen Gott gerichtet ist. Das System der, ich sag mal, Eigengesetzlichkeiten, die hier herrschen. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. wenn jemand die Welt lieb hat, ja, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Entweder ich liebe Gott und dann erwarte ich mein Leben, dann erwarte ich mein Heil, dann erwarte ich meine Rettung von ihm, von dem Vater, von dem himmlischen Vater. Dann erwarte ich alles von ihm und dann beginne ich auch morgens meinen Tag mit Gebet. Oder ich plane meinen Tag, ich sag mal, weltimmanent. Hier in diesem Diesseits orientiert sein. Kommt man auch durchs Leben. Aber Johannes sagt hier sehr scharf, entweder oder. Wenn die Liebe der Welt in dir ist, dann ist sicher nicht die Liebe des Vaters in dir und auch umgekehrt. So, jetzt kommt's. Was ist denn dann in der Welt? Worum geht's? Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Fleischeslust. Denken wir an Galater Kapitel 5, was der Apostel Paulus da alles aufzählt. Es beginnt mit Hurerei. Ja, da sagen wir klar, das ist Fleischeslust, darf nicht sein. Wisst ihr, wie es endet? Mit Götzendienst. Auch das ist Fleischeslust. Ja, wir würden sagen, naja, wenn jemand spirituell irgendwie veranlagt ist, ist das toll. Nö. Wenn es nicht gegründet ist in der Heiligen Schrift, ist es genauso ein Trip, mit dem du abschweifst von Gott und seinem Wort. Augenlust. Wonach giere ich? Hier nach dem Sichtbaren. Nicht gerade am Sonntag immer kommen, jedenfalls bei uns, ist der ganze Briefkasten immer voll mit irgendwelchen Werbungen. Erstmal durchgucken. Was gibt's Neues? Was ist prima? Kann man auch auf Montag verschieben. Da gibt es immer noch die Sonderangebote oder was auch immer. Und dann Hochmut des Lebens. Ich krieg's hin. Ich schaff's. Der Herr zeigt es uns an einem Kind und er sagt, wer der Größte sein will, der soll den niedrigsten Weg gehen. Der soll bestimmt sein von Demut. Es gab Zoff unter den Jüngern. Ich sag mal so, es gab Zoff in der Gemeinde unter der Frage, wer ist der Größte? Wer hat das Sagen? Und Jesus zeigt ihnen ein Kind. Wisst ihr, was jetzt die Reaktion ist von Johannes?
Er kapiert das.
Ja, ja. Wir dürfen uns nicht streiten. Lesen wir nochmal Vers 49. Jetzt kommen wir zu unserem Abschnitt. Das ist hochinteressant. Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb und wir wehrten es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Wisst ihr, was auch Hochmut ist? Nicht nur, dass ich vielleicht in meinem eigenen Kreis gucke, na, vielleicht kann ich es doch noch an Petrus ranbringen, der hat zwar immer die größte Klappe in der Jüngerschar, aber vielleicht habe ich auch noch eine Chance für einen guten Platz unter den Jüngern vielleicht sogar noch einen besseren Platz. Warten wir mal ab, vielleicht macht Petrus irgendwas falsch und dann bin ich dran. Oder wie sie dachten. Aber jetzt kommen zwei Jünger und jetzt kommt erst Johannes, das war der Erste, der was sagte. Und der sagt, also gut, dann vereinigen wir uns. Aber wisst ihr, was das für eine Einheit ist? eine Einheit, die sich gegen einen anderen richtet. Das ist in jeder Schulklasse so. Ja? Da gibt es Zoff untereinander, auch immer, wer hat die größte Klappe, welches Wort gilt in der Klasse und so weiter. Aber wenn man das gerade mal nicht hat, dann wendet man sich gegen eine andere Klasse. Und genau das passiert hier. Oh ja, die Jünger haben noch sehr viel zu lernen, ihr Lieben. Und nicht nur die damals. Johannes hatte kapiert den Stachel der Zurechtweisung. Also wir sollen uns hier nicht zoffen. Wir sollen nicht uns mit beschäftigen mit dem Gedanken, wer ist unter uns der Größte. Naja, dann schließen wir uns zusammen. Aber nicht zu einer Einheit, in der Dienst angesagt ist, sondern dann schließen wir uns zusammen, um gegen jemanden anders zu sein. Dieser andere diente auch dem Herrn. Er folgte ihm nach. Wir wissen nichts weiter über ihn. Aber ihr Lieben, übertragen wir das mal auf unsere Situation hier in der Gemeinde. Ja, es gibt viele Irrlehren in anderen Gemeinden. Und dazu müssen wir Nein sagen. Das ist hier nicht ausgeschlossen. Aber es gibt auch viele, die dem Herrn dienen, die treu bei seinem Wort bleiben und die trotzdem nicht, ich sag mal, in unserer Gemeinde sind. Und dann sollten wir sie von Herzen annehmen. Es sind unsere Brüder. Es gibt einen Exklusivismus, der Sünde ist, der wirklich Sünde ist. Hey, du gehörst nicht zu uns. Was machst du eigentlich da? Dieser Mann hat an Jesus geglaubt. Er hatte auch in seinem Namen gewirkt, wird uns ja hier gesagt. Okay. Wie reagiert der Herr? Vers 50, noch einmal. Wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Also noch einmal, wir haben hier auszugehen von jemandem, der das Evangelium genauso verkündigt, der keine falschen Lehren bringt. Ja? Aber der eben nicht, ich sag mal, im Tross von Jesus jetzt mitläuft, sondern aus welchem Grund auch immer anders. Und Jesus sagt zu ihm, wehrt ihn nicht. Es gibt einen Exklusivismus, der ist genauso geboren, wie das, was die Jünger bis dahin getan hatten, aus Stolz und aus Hochmut. Wir sind es. Wehe uns. Auch ein solcher Hochmut kann auch in einer Gemeinde vor dem Fall kommen. Hindert ihm nicht. Wir lesen bald danach, dass Jesus nochmal 70 Jünger aussandte, in Lukas Kapitel 10. Vielleicht war er einer dieser 70, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hatten die Jünger den Eindruck, naja, der... Da müssen wir mal sagen, hier, du hast nicht das Recht zu dienen. Wir. Hört ihr dieses Wort wir? Es gibt ein kollektives Wir, das falsch ist. Das genauso ichhaft ist, wie das Ich mit der Frage, wer ist der Größte? Jetzt halten wir zusammen gegen den anderen. Schlag mal bitte auf Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1. Ich lese mal ab Vers 12. Paulus war in Rom im Gefängnis und er schreibt dann die Gemeinde in Philippi, also das war ja in Mazedonien. Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Übrigens, ich arbeite gerade den ersten Korintherbrief durch, da fällt mir das immer wieder auf. Wie Paulus sagt, alles, mein ganzes Leben muss von der einen Frage bestimmt sein, nämlich meiner Berufung, dem Herrn zu dienen, was auch sonst noch ist. Und das sehen wir hier auch. Paulus sagt, das ist alles zur Förderung des Evangeliums, wie auch immer es mir geht. Das ist das Entscheidende. Okay, aber jetzt weiter. Sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Das war eine Auswirkung, dass Paulus im Gefängnis war. Andere sagten so, der Paulus gibt sein ganzes Leben für diesen Dienst dahin. Er ist sich nicht zu schade für nichts. Das will ich auch machen. Aber dann gab es noch andere. Und die haben folgendermaßen argumentiert, und das ist jetzt Vers 15. Einige verkünden zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Bleiben wir mal bei denen, die Christus verkündigen aus Neid und Streitsucht. Die haben sich die Händchen gerieben und dachten, endlich, Paulus ist weg, jetzt kann ich mal ran. Super. Aus Neid und Streitsucht, Vers 16, diese verkündigen Christus aus Selbstsucht. Sie wollen selbst groß dastehen, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin, die anderen eben, aus Neid und Streitsucht. Und jetzt Vers 18. Jetzt achtet mal darauf, wie Paulus darauf reagiert. Was tut es? Wir würden sagen, was macht es? Oder so what? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Die machten das, um Paulus in die Pfanne zu hauen. Die waren froh, dass er weg ist vom Fenster. Jetzt konnten sie mal rankommen. Paulus sagt, Hauptsache Christus wird verkündet. Übrigens, ich werde mich freuen, ist eigentlich noch zu schwach ausgedrückt. Eigentlich steht hier, ich will mich freuen. Das einzige Mal, nicht Paulus schreibt ja viel über Freude im Philipperbrief. Er befiehlt anderen, freuet euch. Und Paulus sagt, ich will mich jetzt auch selbst freuen darüber. Ist zwar ganz, ganz mies, was die Leute tun von ihrer Gesinnung, aber immerhin, es wird Christus verkündet. Und das ist gut. Was für eine geistliche Einstellung. Anders als zu sagen, nee, die dürfen das nicht, wie Johannes das hier noch tat. Ihr Lieben, schlagt doch mal einen Vers auf, dass wir das nicht missverstehen. Lukas Kapitel 11, Vers 23. Kommen wir zu dieser Begegnung noch, aber ich will jetzt nur mal diesen einen Vers nehmen. Da sagt Jesus scheinbar das Gegenteil. Er sagt hier, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Bitte versteht das, was Jesus hier sagt in Lukas 9, nicht, dass er alles tolerieren will an Lehre. Es kommen manchmal hier Leute in die Gemeinde, und dann frage ich, an welcher Gemeinde bist du? Ja, dann kriege ich manchmal Schluckatmung und denke, sollten in eine Gemeinde gehen, in der sie auch das Wort Gottes hören. Manchmal sage ich es auch. Aber dann sage ich es nicht, damit hier der Haufen größer wird oder wie auch immer, sondern um seinetwillen, um ihretwillen. Hier ist die Situation in Lukas Kapitel 13, in Lukas Kapitel 11, Vers 23, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Aber hier geht es um etwas anderes in Lukas 9. Hier geht es darum, dass wir eins kapieren. Wenn mein Bruder nicht gerade zu uns gehört, ich sag mal aus dem gleichen Schafstall ist wie wir, dann kann er trotzdem noch zu Christus gehören. Dann kann er trotzdem noch den gleichen Herrn und Heiland haben und den gleichen Hirten und diesem Hirten dienen. Und das ist gut. Und wenn jemand Christus aus falschen Motiven verkündigt, selbst wenn er es richtig macht, dann sagen wir mit Paulus, ich will mich darüber freuen. Es gibt keinen Mittelweg. Jesus sagt hier nicht, Irrlehre ist irgendwie akzeptiert. Nein, es geht hier in Lukas 9 um einen Menschen, der dem Herrn nachfolgt, der in seinem Namen auftritt und ihn verkündet. Das ist eine andere Situation, als wir sie in Lukas Kapitel 11 haben. Dann schauen wir uns weiter an. Dann geht es weiter. Dann kommt dieser wirklich wichtige Einschnitt, Lukas 9, Vers 51. Also diesen Vers markiert ihn euch irgendwie, jetzt beginnt etwas Neues. Jetzt geht es auf dem Weg hin zum Kreuz. Die Botschaft von Jesus wird auch anders. Bis jetzt ging es darum, wer Jesus Christus ist. Jetzt wird mir verkündet, wie sieht das Reich Gottes aus, das er verkündet. Denkt etwa an die Gleichnisse, die wir jetzt auch in den nächsten Kapiteln lesen, vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Sohn. Das Reich Gottes, es besteht durch Vergebung, durch Schuldvergebung. Es geht um Dienst, es geht um Selbstverleugnung weiterhin, es geht auch darum, wie wir dem Herrn dienen. Das ist die Gestalt des Reiches Gottes, das Christus gebracht hat in dieser Welt. So, und es beginnt mit Folgendem. Jesus geht jetzt Richtung Jerusalem. Und was die Jünger jetzt zu lernen haben, in diesem letzten, nächsten Abschnitt, in den Abvers 51, ihr Lieben, das ist noch einmal Selbstverleugnung. Es geht eigentlich weiter um das gleiche Thema. Aber jetzt im Sinne von Barmherzigkeit, Geduld und Langmut. Barmherzigkeit dem anderen gegenüber, Geduld mit ihm und Langmut. Barmherzigkeit, das ist ja ein wunderbares Wort, oder? Da denken wir an jemand, der liebevoll mit uns ist, mitfühlend. Wo wir nicht dem wir offen sein können mit all unseren Schwächen, dem wir nichts vorzumachen brauchen, denn er ist barmherzig zu uns. Das Gegenteil, vielleicht ist es uns deutlicher am Gegenteil, das ist unbarmherzig sein, das ist gnadenlos sein, das ist rachsüchtig sein, das ist boshaft sein, das ist den anderen zerstören wollen. Jemand, der barmherzig ist, der hat ein, wie das Wort schon etymologisch heißt, ein warmes Herz für uns. Er will uns nicht kaputt machen. Ja, und jetzt nimmt Jesus seine Jünger in die Schule hinein und er bringt ihnen jetzt bei, was Jüngerschaft heißt. Was ist Jüngerschaft? Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht als erstes denkt an irgendeinen Kurs, so donnerstagsabends oder wie, oder Mittwochabend, Jüngerschaftskurs. Und da lesen wir dieses oder jenes Buch, das ist auch gut. Aber weißt du, was Jüngerschaft eigentlich ist? Dass du das, was in deinem Leben dir begegnet, du lernst zu begreifen im Licht Gottes. Dass du das verstehen lernst und in allem auf Christus blickst. In allem. Nicht, ist ja blöd. Jesus schickt hier ein paar Jünger los, bereitet mir eine Herberge und den Jüngern. Ja, wenn das nur die 12 waren, waren das schon 13 Schlafplätze. Aber wahrscheinlich kamen da noch mehr Jünger dazu. Wenn es noch 70 waren, dann wird es schon ziemlich groß. Also das war schon eine Sache. Aber gut, wir wissen nicht, wie viele es waren. Sucht mal was. Und die Jünger gehen in ein Dorf hinein und die sagen, nee, machen wir nicht. Ja, du hast uns doch losgeschickt. Ohne Erfolg. Warum? Warum eigentlich? Spielst du mit uns? Johannes und Jakobus, zwei Jünger, die werden in Markus einmal die Donnersöhne genannt, also die konnten auf den Putz hauen. Das tun sie auch jetzt und sagen, also Herr, die haben uns nicht aufgenommen. So eine Frechheit. So eine Frechheit. Das gehört sich doch gar nicht. Jetzt müssen wir eingreifen, jetzt müssen wir zeigen, wo es lang geht. Dann fällt den beiden ein, eine Geschichte, die ungefähr auch in dem Bereich, also geografisch in der Gegend stattfand, wo in der Jetztzeit die Samariter waren. Also das war mehr im Norden, also zwischen Galiläa und Judäa, da waren die Samariter. Aber da gab es einmal eine Zeit, da war das ganze Reich bestimmt, es war das ganze Reich vom Volk Gottes bestimmt. Und hier in diesem Nordreich gab es einen Propheten und das war Elia. Und dieser Elia hatte mal Folgendes gemacht, schlagt mal bitte auf, 2. Könige Kapitel 1. 2. Könige Kapitel 1. Elia, ein Prophet, der gegen den Baalskult, der damals dominierend in Israel war, es waren nur 7000 im Volk Gottes, die ihre Knie nicht gebeugt hatten vor dem Baal, nur 7000. Und Elia dachte eigentlich, er ist der Einzige, der übrig blieb. Dann sagt Gott, naja, so schlimm ist nicht, es sind 7000, immerhin. Aber trotzdem, die anderen alle knieten vor Baal, im Volk Gottes. Alle gaben sie nach. Und dann kennen wir ja die Geschichten auf dem Berg Karmel und so weiter. Und das war ungefähr in der Gegend, also wo jetzt die Samariter lebten, und daran erinnerten sich die Jünger, Elia hat es doch auch mal getan. Und dann passiert Folgendes. Ich lese mal ab Vers 3, 2. Könige 1 ab Vers 3. Aber der Engel des Herrn sprach zu Elia, dem Tisbiter, mache dich auf und geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen, gibt es keinen Gott in Israel, dass ihr hingeht, um Baal Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Also Ahasja, der war sehr krank und schickte da Boten. Und Elia stellt sich ihnen in den Weg. Und darum spricht der Herr, du sollst von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Naja, die Botschaft wollten die Boten nicht hören, aber Elia ging dann weg. Er gab in keinster Weise nach. Die Boten aber kehrten wieder zu dem König zurück. Da fragte er sie, warum kommt ihr wieder, schon so schnell? Ja? Sie sprachen zu ihm, ein Mann kam herauf uns entgegen, der sprach zu uns, kehrt wieder zurück zu dem König, der euch gesandt hat, und sagt zu ihm, so spricht der Herr, gibt es denn keinen Gott in Israel, dass du hinsendest, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum sollst du von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Da sprach er, also der König Ahasja, zu ihnen, wie sah der Mann aus, der euch begegnete und dies zu euch sagte? Und sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seinen Lenden. Und er, also Ahasja, aber sprach, das ist Elia, der Tisbiter. Und jetzt kommt's. Und er sandte einen Hauptmann über 50 zu ihm mit seinen 50 Leuten. Und als der zu ihm hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berg. Er aber sprach zu ihm, du Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Aber Elia antwortete dem Hauptmann über 50 und sprach zu ihm, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Und das passierte dann nochmal. Und der nächste Hauptmann kam dann, und also der übernächste dann, und kam dann demütig. Da fiel Feuer vom Himmel von Elia. Warum machte Elia das? Einmal natürlich, weil dieser König, der Ahasja, ein Götzendiener war. Elia stand im Kampf gegen Baal. Und wisst ihr, was dieser Baal für ein Gott war? Er war, wenn ihr mal im Louvre seid, müsst ihr euch unbedingt in die Gegend gehen, wo eine Statue von Baal aufgestellt ist, da sieht man das. Er war einmal, hatte so in der Hand so einen Blitz. Er war der Gott des Blitzes, des Feuers. Und er war gleichzeitig der Gott des Wassers, also der Fruchtbarkeit. Der Baalismus war eigentlich ein Fruchtbarkeitskult. Ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen. Aber vergesst nicht, in 1. Könige 18 lesen wir die Geschichte, wie Elia Feuer vom Himmel kommen lässt auf die Opfer. Was die Baalspriester nicht konnten. Die Priester des Gottes, der eigentlich Blitze und damit Feuer vom Himmel senden kann. Ja, das war ja die Ironie darin. Und hier das Gleiche, Elia lässt Feuer vom Himmel fallen und zeigt damit, guckt euch mal an, wem ihr dient. Und Elia gibt keinen Millimeter nach. Und Gott tut das. Er tut das nicht, um hier sich irgendwie Rachegelüste zu machen, sondern er tut das, um zu zeigen, wer der wahre Gott ist. Die Jünger möchten das gerne anders verstehen. Die Söhne des Donners, Johannes und Jakobus. Barmherzigkeit. Nee, das kannten sie nicht. Und vor allen Dingen nicht Barmherzigkeit gegen Samariter. Man traut sich dieses Wort kaum auszusprechen. Das waren noch nicht mal Leute, die zum Volk Gottes gehörten. Wo kamen die Samariter her? Weiß das jemand von euch? Es gab ja zwei Gefangenschaften. Einmal das vom Nordreich und dann vom Südreich. Vom Nordreich, da wurden die 10 Stämme, also das, wo, ich sag mal, das Land von den Samaritern, das wurde, also die 10 Stämme, die wurden dann verschleppt in die assyrische Gefangenschaft. Und der assyrische König bestimmte dann, dass Leute aus anderen Gegenden dorthin kommen und sich mit ein paar Leuten vermischten. Wenn ihr das nachlesen wollt, in 2. Könige 17, wollen wir jetzt nicht lesen, auch aus Zeitgründen. Aber so entstanden in dieser Gegend die Samariter, das war so eine Mischbevölkerung. Die wollten auch gerne noch Gott verehren, aber natürlich auch ihre Götzen. Und dann hatten sie auch ein eigenes Heiligtum, das war auf dem Berg Gerizim. Und dieses Heiligtum wurde dann zerstört von einem Johannes Hyrkanos im Jahr 128 vor Christi Geburt. Das war ein hasmonäischer König, der zerstörte das. Und seitdem blickten die Samariter voller Neid auf den Tempel in Jerusalem. Ja, sie feierten immer noch, sie verehrten dort immer noch ihren Gott auf dem Berg Gerizim, aber im Grunde stand da nur eine Ruine. Warum wollten die Samariter Jesus und seine Jünger nicht aufnehmen? Nicht, weil er Jesus war. Nicht, weil er mit so vielen Jüngern kam und sie sagten, wir haben keinen Platz. Sondern was lesen wir hier? Wir müssen genau lesen, ihr Lieben. Weil er sein Angesicht nach Jerusalem richtete. Und das wollten sie nicht. Was war hier? Neid. Also wenn die dahin gehen, nö, die nehmen wir nicht auf. Aber das, was Johannes und Jakobus hier zu lernen hatten, ist, nimm dich nicht so wichtig. Der Antiklimax im Grunde, diese Geschichte ist dann der letzte Vers. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Das war's. Warum? Der Sohn des Menschen, Vers 56, ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und wohlgemerkt, das sagt Jesus im Blick auf Samariter. Jesus stellt manchmal die Samariter als ein Vorbild dem Volk Gottes vor Augen. Ich denke wir an die Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Aber das war im Grunde ein Mischvolk und ein normaler Jude wollte mit denen nichts zu tun haben. Am besten ging er auch gar nicht durch das Land der Samariter. Aber dann denken wir auch an die Frau am Jakobsbrunnen. Es war auch eine Samariterin in Johannes Kapitel 4. Ihr Lieben, mit dieser Frau, mit dieser Samariterin, spricht Jesus über das Geheimnis der Anbetung. Und dieser Frau gegenüber spricht er zum ersten Mal von sich als dem Messias. Hochinteressant. Was Jesus hier zeigt, ist, Leute, was ihr lernen müsst als Jünger Jesu, das ist Geduld, das ist Langmut, das ist Barmherzigkeit. Und das sage ich nicht nur auch euch, das sage ich auch mir. Wie oft denke auch ich, Herr, jetzt musst du die Gegner vernichten. Das sind doch auch deine Gegner. Was sagt Jesus? Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Auch diese Einstellung haben wir zu lernen. Seid barmherzig. Ich wollte mit euch jetzt eigentlich noch ein paar Bibelstellen dazu aufschlagen. Mache ich jetzt nicht. Oder vielleicht doch noch zwei Stellen. Ist ja noch früh am Tag. Ja, noch zwei Stellen. Einmal 2. Könige, Kapitel 6. Dass ihr mal lernt oder dass wir mal sehen, was auch schon im Alten Testament Menschen, auch Propheten, barmherzig für eine Barmherzigkeit waren und wie sich das auch auswirkte, auch positiv. 2. Könige, Kapitel 6. Das ist eine Begebenheit bei dem Nachfolger von Elia. Und dieser Nachfolger von Elia, der war Elisa. In der Zeit Elisas waren vor allen Dingen die Gegner des Nordreiches. Also nochmal, Israel war getrennt in ein Nordreich, das war eigentlich Israel, und dann in ein Südreich Josia. Und über diesem Nordreich gab es die Syrer. Und die Syrer waren in jener Zeit ein ziemlich mächtiges Volk. Und die zogen immer wieder, brachen immer wieder ein in das Land, in das Nordreich und machten da Plünderungen. Und das passierte hier auch. Und dann passierte Folgendes. Ich lese mal ab Vers 17. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, also seinem Jünger, seinem Mitarbeiter, damit er sieht. Ja, die Israeliten waren absolut unterlegen. Und da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und er sah plötzlich, der Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Ihr Lieben, blicken wir auch jetzt nicht nur auf das Sichtbare, was auch immer der Gemeinde passiert. So, aber weiter. Das wollte ich eigentlich gar nicht jetzt erzählen. Und als sie zu ihm kamen, bat Elisa den Herrn und sprach: Schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Das ist nicht der Weg, noch die Stadt. Folgt mir nach, so will ich euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria, also in die Irre, sage ich jetzt mal. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, damit sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, sodass sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie schlagen? Soll ich sie schlagen? Jetzt kommt der König von Israel und sagt: So, jetzt haben wir sie. Was sagt Elisa jetzt? Das ist ja verwunderlich. Würden wir nicht sagen, Mensch, eine super Gelegenheit, jetzt den Syrern zu zeigen, wo es lang geht? Und als der König von Israel sie sah, sprach er: Mein Vater, soll ich sie schlagen? Soll ich sie schlagen? Elisa aber sprach: Du sollst sie nicht schlagen. Würdest du die schlagen, welche du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen nimmst? Ich füge jetzt mal hinzu, tu was anderes. Was? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und zu ihrem Herrn, also zu dem König von Syrien, zurückziehen. Man gibt seinen Feinden was zu essen. Vers 23. Da wurde ein großes Mahl zubereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, und sie zogen zu ihrem Herrn, und von da an kamen die Streifscharen der Aramäer, also der Syrer, nicht mehr in das Land Israel. So ging man schon im Alten Testament einmal mit den Feinden um. Wir meinen immer, das ist bestenfalls neutestamentlich. Nee, das war auch schon im Alten Testament. Und ich will euch noch ein Wort zu Barmherzigkeit sagen. Nehmt das mit und dann hören wir auf aus dem Buch der Sprüche. Sprüche Kapitel 11. Schlagt es mal bitte auf. Schlagt es mal bitte auf. Ganz wichtiges, wunderbares Wort zum Abschluss. Sprüche 11, Vers 17. Ein barmherziger Mensch tut seiner eigenen Seele Gutes. Ein Grausamer aber schneidet sich ins eigene Fleisch. Das ist nicht alles, was die Heilige Schrift über Barmherzigkeit sagt. Auch nicht über unsere Barmherzigkeit, aber das sagt sie auch. Barmherzigkeit ist manchmal auch für uns gut. Man wird nicht so verbittert, nicht so verhärtet. Man verrennt sich nicht so in seine Rachegelüste.